Sneakpot hat sein gemütliches Sofa in die heilige Stadt Köln getragen und berichtet von dort über den Film Heiter bis Wolkig. Mit mir hier unser Küchenchef Martin Narek.
Hallo.
Den weiblichen Charme liefert heute Claudia Perner.
Hi.
Und seine neue Masche erklärt uns Robert Krüger.
Nee, das mache ich nicht, die bleibt geheim. Ah. Stefan Giesbert könnte das tun.
Hallo. Nein, mach ich nicht. Heiter bis wolkig, worum ging's?
Was?
Wir zeigen gerade alle aufeinander.
Ich habe doch die ganze Zeit versucht zu schlafen.
Ich bin noch frisch von der Autobahn,
Claudia.
Ich bin noch nicht ganz da.
Okay, Heiter bis wolkig ist eine deutsche Komödie mit Max Riemelt und wie heißt der andere?
Ilias Mbarek.
Genau. Und wie heißt sie?
Anna Fischer und Jessica Schwarz.
Alles klar. So, und zwar diese beiden jungen Herren sind gute Freunde, arbeiten in irgendeiner Kantinenküche oder was auch immer.
Fußküche, ja.
Und ansonsten reißen sie ganz gerne Frauen auf und sie haben ein paar Tricks am Start und einer ihrer Lieblingstricks ist eben, dass einer beliebigen Dame in der Bar erzählt, dass der andere Krebs hat und bald sterben muss und ein letztes Mal irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis haben möchte. Und diese Masche ist schon vielfach erprobt, funktioniert sehr gut. Nur jetzt dieses eine Mal geraten wir in ein paar Komplikationen, weil nämlich Max Riemelt auf diese Weise eine junge Dame aufreißt, deren Schwester tatsächlich im Sterben liegt mit Krebs. Und jetzt können wir uns eigentlich schon fast alles denken.
Oder? Der Rest ergibt.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ja. Schon ein bisschen schade.
Es ist natürlich nicht eine beliebige Dame, die sie da ansprechen. Nein. Sondern der eine geht rein, sucht sich aus, die hätte ich gern, und der andere macht die dann klar.
Ja.
Aber
das ist schon.
Das ist,
aber dann schon gleich anschließend ist sie wieder relativ
dann
beliebig.
Da, ja, so,
also es geht hier nicht also darum, die Frau deines Lebens zu finden.
Nee, sondern die machen die Masche pro Abend auch mehrmals im Zweifel.
Ja.
Also es geht dann offensichtlich schnell.
Und diese Dame, die jetzt hier auftut, ist auch deswegen keine beliebige Dame, weil sie die hervorragende Hauptdarstellerin vom wunderbaren Film Groupies bleiben nicht zum Frühstück
ist. Und die einzige den von dem ganzen Ensemble,
gesehen,
die wirklich...
Zum Glück. Die war wirklich schlecht.
Die einzige in dem ganzen Ensemble, die wirklich nicht schauspielern kann. Das ist tragisch.
Ich habe mich auch, als ich das geschaut habe, fand ich die aufgerissen wird in der Bar.
Jessica Schwarz.
Nein, das ist die Anna Schwester Fischer. Von Jessica so. Schwarz. Jessica
Anna
Schwarz
Fischer.
Ist die Krebskranke.
Anna Fischer sollte man sich nicht merken.
Anna Fischer hat bei mir das Gefühl hervorgerufen, dass ich sehr ungerecht zu Keira Knightley bin, weil ich bei Keira Knightley ja immer sage, dass das so schultheatermäßig ist, ihr Pathos. Aber wenn ihr schultheatermäßig, und hier reden wir nicht über gehobene Mittelstufe, sondern 4. bis 5. Klasse Schultheater, schön auswendig gelernter Text und dann aber aufgesagt, gerne auch, da hat der Drehbuchschreiber auch ein bisschen nachgeholfen, gerne haben wir auch Dialoge nach dem Schema, hier kommt Kurt, der, wer du weißt, dein Vater ist. Also, es wird uns immer alles schön erklärt.
Ja, genau.
Und Anna Fischer ist da wirklich gut dabei. Sie sagt das alles genauso auf, wie sie es auswendig gelernt hat.
Sie sagt es so auf, wie es auch im Text steht.
Genau.
Also da wird
aber jetzt nicht mit diesem Emotionsgedöns oder sowas, die anderen.
Nee, doch, also aber so, dann, wenn so sie dann mal Emotionen hat, dann überdreht sie.
Schultheater-Emotionen.
So könnt ihr doch nicht reden!
Also, das war sehr schön. Und vor allen Dingen, das so, was du gerade gemacht hast, dann zu jemandem, der einen Meter vor dir steht, und in das Zimmer kommst und dann so losgestikulierst.
Ja. Ja, es muss ja bis in jeden letzten Kinosessel reichen.
Genau. Ja, das ist so. Bei 24 Metern Leinwand muss man sich da Mühe geben.
Ja.
Ja, also dann die krebskranke Schwester. Mhm. Von Jessica Schwarz gespielt. Wie heißt sie? Ellie oder so?
Edda.
Genau. Ich war
Edda dran. Ist auch ein super
Name. Die hat dann so richtig diesen ich beiß eh bald ins Gras, ich kann jetzt eh machen, was ich will, Humor drauf. Und da entgeben sich schon so ein paar ganz nette Szenen, aber das trägt halt leider wirklich nicht weit. Geschweige denn über
macht den ganzen Film. Lachen wie Knocking on Heaven's Door?
Also, nee, also es werden keine Leute ausgeraubt oder so.
Ja, aber sie macht schon so ein paar Sachen, oder die man sonst halt nicht machen würde.
Ja, sie nimmt so Rache an Leuten, an denen sie sich noch rächen musste und so.
Genau, man kann sich halt Dinge erlauben natürlich, die man sich sonst nicht erlauben könnte.
Man fährt mal extrem schnell auf der Landstraße und überlegt dann, ob das jetzt irgendwie schlimm wäre, wenn man jetzt da gegen den Baum fährt. Und so Dinge. Also sie hat so diesen Leck mich am Arsch, ist ja eh bald rum. Einstellung, die man auch gut verstehen kann. Und da sie auch schauspielern kann, nimmt man ihr die auch ab. Aber wie gesagt, die Szenen, die daraus entstehen, die paar guten, es sind natürlich auch paar gute Gags drin zwischen den beiden Jungs. Da kommt schon immer mal ein Lacher raus aus dem Film, das will ich dem auch gar nicht absprechen. Aber so insgesamt ist halt der ganze Verlauf der Geschichte extrem vorhersehbar. Diese Versatzstücke sind alle hinreichend bekannt. Das ist wirklich, da ist keine Überraschung drin.
Also ich finde auch, dass...
Soll es eine Komödie sein? Oder ist es
ja,
ein Drama?
Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Also ja. Komödie, ein bisschen mit Drama-Anteilen auch, aber auf jeden Fall auch eine Komödie.
Aber Romantik. Könnte man behaupten, dass Til Schweiger das Thema besser umgesetzt hätte?
Finde ich nicht, aber ich finde auch Til Schweiger überbewertet. Aber
ja. Til Schweiger an die Stelle von Max Riemelt hätte an dem Film nichts geändert, wenn du es gleich...
Nee, Max Riemelt war auf keinen Fall das Problem.
Richtig, also Max
Riemelt fand ich gut.
Ist super, ja.
Also ich finde auch, bei so einer Komödie ist es so, also hier ist ein Problem, Anna Fischer, es kommt eben einfach vollkommen unauthentisch als diese Person rüber. Jessica Schwarz macht das gut, wirkt dadurch aber für mich auch manchmal ziemlich unsympathisch, auf eine Weise, die jetzt bisschen schwierig für die Komödie zum Teil auch ist. Gut, da kann man sagen, ist halt ein schwieriges Thema. Da gibt's so eine Spannung dann schon mal. Ich finde, dass Max Riemelt und sein Freund, dass die so die Sympathieträger im Film sind. Mhm. Aber das reißt halt insgesamt nicht raus. Das ist dann so, ich war immer ein bisschen erleichtert, wenn die beiden zusammen sowas, irgendeine Szene hatten, weil ich dann dachte so, okay, jetzt finde ich's nett
Ich bin begeistert von dem Pflaumenkuchen.
Oh ja, vielen Dank. Möchtest du auch ein Stück Pflaumenkuchen?
Ich greife da gleich zu, ja.
Wenn du nicht mehr so viel reden musst wie die ganze Zeit.
Ja. Also irgendwie ist dann halt auch so das Sympathiezentrum am falschen Punkt des Films, wenn es nicht zum Beispiel bei dem Pärchen ist oder bei dieser sich entwickelnden Liebesgeschichte. Und das versucht der Film natürlich so. Der versucht dann eben so zu zeigen, wie die beiden sich ineinander verlieben und dann tanzen sie auf dem Tisch irgendwo und sowas. Oh Gott, das ist alles so fürchterlich.
Echt, wo unglaublich. Sie auf dem Tisch getanzt?
Ja, als sie da in diese griechische oder was auch immer.
Im griechischen Restaurant.
In dem Restaurant. Dann
standen sie da nicht kurz danach an irgendeiner Leiche?
Das war am Anfang, aber dann gibt's auch diese Party. Dankeschön. Nein, vielen Dank. Ich möchte keinen Pflaumenkuchen mehr essen. Ich habe schon viel Pflaumenkuchen heute gegessen. Ja, das ist brav, Martin.
Hatte man einen Fußabtreter, da stand drauf, nur mit Zwetschgenkuchen und Sahne. Wäre man in die Wohnung gekommen, hat nie einer gemacht. Also Zwetschgenkuchen mitgebracht.
Nein?
Naja, doch einmal meine Oma. Einmal in 5 Jahren, die der Fußabtreter da lag.
Oh Mann, das war kein Erfolg.
Nee, hast du nicht mit in die neue Wohnung genommen?
Nee, da lege ich jetzt einen hin, da steht drauf, nächste Hafenrundfahrt, dann ist so eine Uhr, wo man einstellen kann. Ich weiß schon, wo ich den bestellen kann. Zurück zum Thema, ich schweife nach.
Was ist denn Quatsch?
Also ich war durchaus gewillt, mich auf den Film ein bisschen zu freuen, gerade auch, weil wir vorher gehört hatten, dass der Kinocast ihn sehr gut fand oder sehr lustig fand und so.
Ich hatte das an dem Tag gehört und wie dann die Prognose so stand, dass der kommen könnte, habe ich der Claudia in den höchsten Tönen davon erzählt, wie super der Film wird. Und dann musste ich immer weiter in meinen Sessel versinken, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich da empfohlen?
Ja, aber dann ist er halt doch sehr, sehr, sehr vorhersehbar. Ne? Bis in so kleine Details, wo du dann schon am Anfang denkst, das wird dann irgendwann mal auf diese oder jene Weise wieder aufgenommen.
Ist da Grieß drin?
Ist da was?
Grieß drin im Boden?
Grieß? Nein, ist ein Ölteig.
Schmeckt gut auch.
Ölteig?
Ja.
Ölteig, Fettkekse. Machst du mal lustige Sachen?
Fettnusskekse waren das.
Naja, Fett und Kekse.
Vielleicht müssen wir am Ende nochmal über Ölteig reden.
Okay, der kulinarische Teil wird jetzt bitte ausgelagert. Also insgesamt finde ich den Film dadurch schon sehr langweilig.
Oh, ja, richtig.
Also ich habe mich schon gelangweilt zum Teil. Also
für mich fühlt es sich immer so an, so es kam irgendwas, eine Entwicklung Und dann war klar, die nächsten drei Schritte, was jetzt kommen und passieren musste. Und daraus ergaben sich dann die nächsten zwei Schritte. Und man hat halt gefühlt all das gesehen, was man vorher geahnt hat.
Ja. Und wenn das schon...
Keine Überraschung und...
Also wenn das so, schon der Fall ist...
Jetzt kommt gleich das und... Ihr saßt ja mit Manu da und dann so, ja, jetzt passiert bestimmt das. Ja, na, dann wird so. Und am Ende kommt das. Na, und jetzt passiert bestimmt noch das.
Genau.
Und alles ist so eingetreten.
10 Minuten vor Ende habe ich zu Manu gesagt, ich sag das und das vorher. Und dann kam das so. Und dann 1 Minute oder 2 Minuten vor Ende hat der Manu irgendwie so Kleinigkeiten ganz am Ende vorher gesagt. Jetzt passiert das und kam auch so.
Also ich finde das nicht unbedingt als Grundsatzkritik jetzt gegen eine romantische Komödie oder so, nicht unbedingt was so schwer wiegen muss, weil natürlich ein Grundprinzip der romantischen Komödie ist, dass gewisse Regeln so erfüllt werden, wie man das als Publikum sehen möchte.
Deswegen geht man in den Film.
Also allerdings ist es eben so, dass dann mindestens, also wenn eine romantische Komödie all das abklappert, was du von vornherein erwartest, dann müssen zumindest die Charaktere so tragen, dass du ihnen dabei zuschauen willst. Also dann muss es zumindest ohne Vorbehalte so sein, dass du denen abnimmst, dass sie sich ineinander verlieben und was auch immer da passiert und so. Da musst du das alles glauben können und die Figuren lieben können.
Ja, aber es sind ja nicht nur so Standardpunkte einer romantischen Komödie, sondern die Stilmittel, mit denen es umgesetzt wird. Ich habe dann irgendwann zum Dings gesagt, so jetzt Zeitsprung. 4 Sekunden später Zeitsprung. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie zwangsläufig ein Zeitsprung an der Stelle kommen muss. Aber selbst diesen Quatsch konntest du vorhersehen, weil es irgendwie so...
Also ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass der Film so unendlich konventionell ist, dass er im Prinzip genauso ist wie jeder x-beliebige Sat.1-Fernsehfilm oder so. Und also da gibt's für mich keinerlei Unterschiede zwischen dem und meinetwegen irgendwas, wo dann Christine Neubauer die Hauptrolle spielt und einen Schokoladenmann. Du schaust wohl keine Fernsehfilme. Das ist das, was die höchsten Einschaltquoten im deutschen Fernsehen so ungefähr hat. Wo die dann Schokoladenladen oder sowas in der Art hat, keine Ahnung, da gab's mal sowas. Ich sehe da ehrlich gesagt keine Unterschiede. Ich finde, das ist ein Film, das mag jetzt ganz gemein klingen, aber für mich ist sowas ein Film für ein Nicht-Cineasten-Publikum. Weil es für ein Publikum ist, was sich nicht ärgert, wenn die ausgelatschtesten Wendungen immer wieder mit mittelmäßigem Erfolg inszeniert werden. Also ich finde es...
Ja, es braucht weder die große... Mit Werbung unterbrochen auf Sat.1 oder so, wirkt er genauso. Also ist ja nicht so.
Ja.
Braucht kein Kino und braucht nichts Großes und nicht so ein Funken Pfiff mal. Also was du schon gesagt hast, so, ja, okay, wir erzählen die gleichen Geschichten, wir erwarten die gleichen Geschichten, aber oftmals ist es ja dann doch so, dass Leute, die romantische Komödien machen, dass sie sich dann doch nochmal irgendwas ausdenken, wo man sagt so, oh, oder eben gute Schauspieler haben, klar. Und das hatten wir halt überhaupt nicht. Und ich fand es zu langweilig.
Ja, Max Ribbel ist ein guter Schauspieler, aber ist hier eben auch unterverwendet.
Ja, also es war toll, wenn er mit diesem, wie heißt der andere?
ISM Barek.
Ach ja. Die beiden zusammen. Schön. Super.
Wobei ich bei
da habe ich mich mal gefreut. So, ja komm, jetzt macht er noch ein bisschen Faxen.
Achso, ich wollte mich noch über die Ausstattung aufregen. Aber das ist halt wieder...
Die Yuppie-Hütte.
Das sind halt zwei, weiß nicht, Lehrlinge oder Gesellen in einer Kantinenküche.
Ja.
Und sie wohnen in einer 140 Quadratmeter Wohnung mit offener Küche, mit 3.500 Euro Espressomaschine und Dachterrasse. Also eine Ausstattung von, wo du normalerweise zwei so...
Ich würde mal sagen, hast du das Falsche gelernt, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt auch Kantinenkochlehrling. Wenn du auch umschulst, dann kaufst du so eine Wohnung.
Machen wir uns ein schönes Loft.
Ja. Also in Köln. Das muss, entweder ist Köln billiger als Berlin. Oder aber ist doch irgendwas faul mit dem Ausstatter?
Nee.
Total unrealistisch. Nicht nur in diesen Actionfilmen und diesen Science-Fiction-Filmen ist alles unrealistisch, jetzt auch in den Romantikkomödien.
Was bitte ist an Science-Fiction-Filmen unrealistisch?
Was hast du
gesagt? Ich weiß nicht, also der Film kommt jetzt bei mir zumindest, habe ich das Gefühl, vielleicht hier sogar noch ein bisschen schlechter weg, als ich ihn fand, weil ich fand ihn nicht so ärgerlich. Ich fand ihn sehr belanglos und sehr konventionell und nicht besonders lustig. Eigentlich ärgert mich so ein Film nicht so, aber ich finde, es ist einfach kein Kino. Also ich finde, das ist Fernsehfilmkost. Und wer sich am Donnerstagabend oder wann dazu entscheidet, sowas auf Sat.1 anzuschauen und auch damit leben kann, dass er eine Dreiviertelstunde Werbung überleben muss und so, würde ich sagen, okay, dann ist es angemessen und vielleicht fände ich es dann sogar ganz lustig. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann möchte ich eigentlich was anderes.
Stell dir mal vor, du hast da 8 Euro für bezahlt und erwartest irgendwas. Ja. Nee, oder hätte ich vorher eingelesen, ja. Aber...
Guckt das, Leute, guckt das im Öffentlich-Rechtlichen. Diese Verachtung, die einem die Privatfernsehanbieter...
Aber wenn die den nicht zeigen?
Dann guck ich nicht. Da hast du nichts verpasst.
Die Privatfernsehanbieter einfach von dir aus die GEZ-Gebühr erhöhen, bis sie ihn bezahlen können.
Aber ich habe mich gerade bei der GEZ angemeldet. Das ist ja so ein Akt, den man ungern tut, aber...
Ich finde es gut, dass wir das haben.
Dafür kannst du sonntags immer einen Tatort gucken.
Ja.
Ohne Werbung.
Ja, natürlich ohne Werbung. Ich habe neulich mal wieder einen Film geguckt auf den Öffentlich-Rechtlichen und ich kam mir schon wieder irgendwie missbraucht vor. Nicht auf den Öffentlich-Rechtlichen, auf den Privaten. So dieses Füllmaterial, was sie zwischen die Werbung tun. So betrachten die das, glaube ich, mittlerweile. Die binden dann also Bauchbinden unten über den Film drüber.
Plötzlich
mit Geräusch, dann fahren oben so Dinger rein, wo die nächste Sendung angekündigt wird und was weiß ich nicht alles. Also der Film an sich wird überhaupt nicht mehr... für voll genommen und ob du dem folgen kannst oder ob du irgendwie Genuss dabei hast, ist dem völlig irrelevant. Mittlerweile lassen sie es so derb raushängen, dass es ihnen egal ist, ob du was von dem Film mitkriegst. Die spannendsten Szenen, wo das Bild völlig dunkel ist und nur so im Schatten irgendwas zu sehen ist, und dann fahren sie so ein helles Ding für ihr Oster-Special oder was auch immer für eine Scheiße rein.
Wann hast du das geguckt?
Nein, ich sage irgendein Beispiel. Ja, dann fährt so ein Ding rein oder so eine Glocke und ein Hase dran.
Sommerfilm.
Kann das Sonja Kraus fährt seit ins Bild. Wow, hallo!
Da merkst du halt wirklich, das ist denen völlig Schnurz, ob du was von dem
Film kriegst. Also ich sehe es nicht ganz so. Ich finde schon, es gibt eine ganze Menge Filme, die sollte man auf keinen Fall irgendwie auf Pro7 oder was auch immer schauen und dann braucht man halt die DVD oder muss ins Kino gehen. Aber für mich gibt es schon so ein Frame of Mind, wo ich dann sage, das ist okay für mich, weil nicht meine Aktivität Film ist, sondern meine Aktivität ist Bügeln, Facebook und dabei irgendwas schauen, was ich jetzt nicht so wichtig finde, dass für mich irgendwie so signifikant ist, ob da jetzt irgendwie dann nochmal eine Unterbrechung ist. Das gibt's schon. Also ich habe so Abende, wo mich das nicht besonders stört, aber natürlich sind die Filme, die man besonders schätzt, sind für sowas nicht geeignet. Also für sowas ist geeignet so eine Durchschnittskost, die du halt mal so wegschauen kannst. Aber und Spannung ist natürlich... Also jede Form von Film, der Spannung erzeugen will, ist natürlich schlecht für so ein Format, weil was passiert mit der Spannung, während du dir dann 25 Spots für keine Ahnung was anschauen darfst oder so.
Ja. Also. Was würdet ihr denn für Punkte geben?
Ah, auf diesem, wir reden nicht über Sat.1 und Pro7.
RTL auch.
Ja.
Zurück zu Heiter bis wolkig, ein Film,
warum der übrigens... Warum heißt der überhaupt so?
Genau, der übrigens den Titel hat, wie in der IMDb, glaube ich, noch mindestens 6 andere.
Als ich das gehört habe, ich habe den Film...
Hast du an Fleischbällchen gedacht?
Genau, ich habe Fleischbällchen gedacht.
Ja, muss ich auch. Ja, der Erik hat ihn ja irgendwie vor 4 Wochen und vor einer Woche besprochen oder so ähnlich.
Ja.
Und das hört es doch, dieser Fleischbällchen-Film. Und dann reden sie über ganz andere Sachen.
Wenn ich nicht irgendwie die falsche Stelle verschlafen habe, würde ich behaupten wollen... dass in dem Film auch nichts vorkommt, was es irgendwie rechtfertigt, oder? Könnt ihr euch an irgendwas erinnern, wo die Wörter wenigstens mal gefallen sind?
Nö. Also die Stimmung ist vielleicht so, hätte eingefallen werden wollen. Irgendeine Metapher und
ein Bild, was da irgendwo erwähnt wird oder so. Ich würde sagen, es hat überhaupt keinen Zusammenhang.
Ich würde sagen, das Wetter im Film war so. Die ganze Zeit.
Ja, das ist aber in Romantikkomödien immer, außer an dem Moment, wo sie draußen im Regen knutschen müssen.
Ja. Ach, sie rennen auch einmal durch den Regen, glaube ich.
Da habe ich auf einen Filmfehler gewartet und dachte, jetzt sitzt er drin und ist trocken. Aber sie hat ihm tatsächlich nochmal so ein bisschen Wasser in die Haare gemacht.
Das ist schon böse, wenn man das Zeit hat, auf Filmfehler zu warten. Achtung gleich. Oh nein.
Ja, genau so war das. Es war so langweilig, dass ich gedacht habe, jetzt gucke ich auf Anschlussfehler. Und dann kam er in der Szene leider nicht. Punkte. Hau doch mal einen raus, glaube ich.
Also ich habe Groupies bleiben nicht zum Frühstück, glaube ich, 3 gegeben. Und ich würde jetzt sagen, da Max Riemelt ein deutlich größerer Sympathieträger für mich ist und keine schlechte Popmusik vorkommt, zumindest keine, an die ich mich erinnern kann.
Doch.
Und zumindest nicht in dem Ausmaß wie in Groupies bleiben nicht zum Frühstück, gebe ich 4 Punkte.
Aber Söhne Mannheims im Abspann, das ist schlechte Popmusik von der ganz großen Sorte. Ansonsten war es aber auch immer so Musikauswahl mit dem Holzhammer so. Man hat irgendeine Stimmung, die man ausdrücken will, und dann hat man einen Song, der diese Stimmung im Refrain in Worte packt, und dann nimmt man das und spielt auch nur den Refrain, damit es genau das singt, was man sagen will. Und naja.
Du hast Grubis Bleib nicht zum Frühstück nicht gesehen.
Nee,
hab deswegen, ich
nicht.
Du hast keine Vorstellung, welche Ausmaße du uns ansehen kannst. Ich würde dir empfehlen, mal auf YouTube zu gehen und dir den Videoclip, den simulierten zu dem Popstar in Groupies bleiben nicht zum Frühstück anzuhören. Das ist so schrecklich, du machst dir keine Vorstellung.
Du kannst aber auch einfach donnerstags abends regelmäßig bügeln. Irgendwann wird er bestimmt auf Sat 1 mal gezeigt.
Das mit Sicherheit.
Hm. Dann kommt auch so ein Osterhasen.
Du kannst auch Werbung gucken und bügeln.
Ich habe noch kein Bügelbrett.
Dann bügelst du halt auf dem Bett.
Da ist kein Fernseher in der Nähe.
Dann streamst du das auf dein MacBook.
Ich glaube, ich bin sowieso die letzte Person, die noch bügelt. Also, Oldschool.
Oldschool. Ich gebe 5.
Ich gebe 4. Der Martin gar nicht, Martin, der war nicht dabei.
Ich gebe einen Strich.
Einen Strich. Das finde ich ein bisschen hart.
Aber wird notiert.
Ja. Okay. Oh, nee.
Behaupte ich es einfach.
Wiederholt ihr das mal nochmal? Nein, du hast 5 gegeben. Ja.
Ich
glaube, damit hat er Kevin eine Wurz mehr gegeben.
Erstaunlich viel Aufmerksamkeit diesem Film gewidmet.
Ja.
Ja. Wir haben ihn gründlich besprochen.
Ja. Das ist das. Sind solche Themen schneller durch.
Das ist das, was unsere Hörer erwarten.
Genau.
Jetzt, die Claudia freut sich schon die ganze Zeit, sie zittert ein bisschen vor Enthusiasmus, darf sie endlich über Expendables 2 reden. Wie war's denn? Warst du begeistert?
Ich habe versucht zu schlafen, aber es war so laut. Es war so schrecklich laut. Es war so schrecklich laut. Ja, also ich bin nicht, falls ihr euch das fragt, in der ersten Woche, in der Expendables 2 läuft, sofort ins Kino gerannt, um ihn anzuschauen. Nein, er kam am Montag davor.
Er kam nicht in der Sneak. Sie war direkt in der Premiere.
Nein, nein.
Im Double Feature.
Ja, den ersten habe ich gar nicht gesehen. Deswegen nicht? Das fällt
um. Also ich habe ihn gesehen vor 2 Jahren in Hamburg und habe ihn auch verrissen.
Also Expendables 1, gibt ja viele Leute, die den sehr lustig fanden und da viel Spaß dran hatten. Ich habe den nicht angeschaut, weil ich schon den Verdacht hatte, dass es überhaupt nicht mein Genre ist. Und genau das bestätigt sich jetzt bei Expendables 2. Deswegen würde ich eigentlich ehrlich gesagt da nicht so viel zu sagen wollen, weil ich glaube, das hat schon sein Publikum und die finden es bestimmt auch wieder super und lustig und so. Mein Problem ist, ich mag Actionfilme, aber ich liebe elegante Action, wo Bewegungsabläufe inszeniert werden, wo du eben eine schöne, elegante Choreografie hast.
Und da hat Geralide hier auch.
Wo du sagst, der kommt ja nur ganz kurz vor. Und also und hat auch keine Aufgabe, wo das irgendwie ins Gewicht fällt. Und ich kann da nichts mit anfangen, wenn irgendwie die brettern mit irgendwelchen riesigen Fahrzeugen an, dann schmeißen sie ein paar Bomben und Gott weiß was oben drauf und dann ballern sie noch hinterher und dann sagt irgendjemand einen coolen Spruch, den ich nicht lustig finde. Und dann so. Also ich fand irgendwie so ungefähr 2,5 Witze lustig in diesem Film. Und
okay. Die Idee mit der abgerissenen Smart-Tür vielleicht?
Die war, das war der halbe.
Nicht in Special Effect so schlecht.
Ja.
Müssen bei dir für dich dieses durchchoreografierte nur Menschen sein oder auch wenn, was weiß ich, eine schicke Verfolgungsjagd
Maschinen
im weitesten Sinne irgendwie vorkommen?
Es darf auch Material irgendwie sein. Allerdings für mich ist schon, also sowas mit Autos und Lastern und so wird schon relativ schnell langweilig, außer sie schaffen es irgendwie, das ganz, ganz innovativ zu gestalten. Aber also prinzipiell mag ich Action dann am liebsten, wenn du siehst, dass Leute sich gut bewegen. Das interessiert mich einfach am meisten. Und das, ich finde einfach, das ist meine Form von Actionfilm.
Hast du ein Beispiel im Kopf?
Also ich mag zum Beispiel die aktuelle Statham-Schule. Ich mag es, Statham dabei zuzuschauen, wie er sich bewegt, weil er sich offensichtlich so gut bewegt. Ja. Und ich meine, klar gibt's da bessere und schlechtere Filme, aber selbst im schlechteren Film verzeih ich, dass er ein schlechter Film ist, wenn ich die paar Szenen bekomme, wo ich sage, boah, das ist jetzt geil, ne?
Und da warst du mal notfalls auch einen halben Film
drauf. Genau, so, und das kann ich mir schon.
Okay, bla 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 und jetzt.
Genau. Und das kann ich mir dann schon anschauen und sagen, okay, cool, irgendwie auch. Und erfüllt meine Erwartung. Und hier ist es eben so, obwohl ja offensichtlich auch Schauspieler dabei sind, die sowas zu bieten haben.
Statham spielt da auch mit, oder?
Statham spielt auch mit, hat gar nicht so eine kleine Rolle eigentlich, aber kommt da auch nicht, darum geht's einfach in dem Film nicht. Das ist nicht, also auch Jean-Claude Van Damme ist ja der Gegenspieler und Jean-Claude Van Damme, auch wenn er natürlich ein sexistisches Schwein ist und ich ihn schon aus Prinzip ablehne, aber der kann sich natürlich auch bewegen. Und es gibt so ein, zwei Szenen, wo du das mal kurz siehst und denkst, oh mein Gott, verschenkte Chance hier. Jemand, der sich so fantastisch bewegt und dann steht er auch nur rum, gibt irgendwelche plumpen Sätze von sich und macht bum, bum, bum. Also,
die kündigen den ja an, so mit dem und dem und dem und dem.
Ja.
Für mich hat sich das auch beim ersten schon so angefühlt, als sei es so ein großer Ensemblefilm. Alle spielen zusammen und das hat mich auch da beim ersten schon total geärgert, dass irgendwie nur zwei Leute...
Scheiße, Ensemblefilm.
Nein, eben nicht.
Achso.
Die kündigen es an als Ensemblefilm und ich dachte so, oh geil, alle zusammen und alle, jeder hat so seine Rolle wie bei Ocean. Natürlich gibt es da auch ein paar, die so mehr Fokus, aber jeder hat so seinen Teil und jeder hat auch nicht einen kleinen Teil. Und beim ersten war es so, ja, dann taucht irgendwie, gut, Arnold Schwarzenegger war damals noch Governor, durfte und nicht.
Hatte nur eine ganz, ganz mini, durfte, Mini-Rolle.
Klar, aber auch die anderen so. Ja, da, tot. Oder ja, kurz und wieder weg.
Genau, Jet Li auch im ersten Film groß auf dem Dings.
Genau.
Keine einzige Szene drin, wo er mal irgendwie ein Bein mehr als Hüfthoch nimmt.
Also es ist hier natürlich genauso. Es ist letztendlich ein Stallone-Vehikel. Und dann, gut, Statham hat auch verhältnismäßig viel Screentime, aber wird nicht genutzt für meine Begriffe. Jet Li ganz kurz, Schwarzenegger ganz kurz, Bruce Willis ganz kurz und
Dolph Lundgren,
der hat ein bisschen mehr, aber gut, dessen Rolle kann man lustig finden.
Und,
fand ich milde lustig. Aber
Chuck Norris
hat für mich für den einzig wirklich, wirklich, wirklich guten Witz des Films gesorgt. Also es gibt eine Chuck Norris-Szene, die ich wirklich lustig finde. Ich weiß nicht.
Will klingt so, als ob ich jetzt für die verdammte Szene da reingehen muss.
Also ich will da ehrlich gesagt
nicht zu sagen.
Nicht zu sehen, aber zum Film, ich kann da nichts zu sagen. Das ist anders als bei anderen Filmen, wo ich eben immer wieder dafür kämpfen will, dass die Leute verstehen, wie schlecht dieser Film ist. Wie bei, nein, darüber reden wir jetzt nicht. Aber das ist, so geht's mir hier nicht. So würde ich einfach sagen, der Film ist nicht für mich gedacht. Es ist von vornherein klar, dass der mich nicht überzeugt.
Kannst du noch den Satz mit der Zielgruppe von vorhin? Das war so schön.
Aber ich habe diesen Werbetexter-Freund, der eben mir damals, also ursprünglich ging es darum, dass er arbeitet für eine Werbeagentur, die eben Kampagnen für Porsche machen. Und da habe ich eben gesagt, spricht mich überhaupt nicht an, die Werbung geht total an mir vorbei. Da hat er gesagt, das ist total egal, Claudia, weil du bist nicht Zielgruppe, du interessierst mich. Und dann hat er mir eben erklärt, dass es manchmal ja tatsächlich so ist, wenn die Nicht-Zielgruppe sich von einer Werbung abgestoßen fühlt, dann ist das was Gutes, weil möglicherweise die Zielgruppe sich dadurch definiert, dass sie nicht ich sind. Ja. So gesehen.
Das finde ich so schön.
Ich weiß nicht, in diesem Fall würde ich einfach sagen, Leute, denen der erste Teil gefallen hat, ich würde davon ausgehen, dass sie den zweiten auch mögen. Deswegen, ja.
Also der erste hat mich genau aus dem gleichen Grund, den Stefan meinte, dass das eben so eine Two-Man-Show war und angekündigt war als Ten-Man-Show.
Das ist jetzt auch wieder.
Aus dem Grund hat er mich geärgert und dass die Action so belanglos war. Also dass der ganze Kampf so.
Das ist auch so.
Nee, nicht man die Action, sondern die ganze Motivation, warum die im Einser auf diese Insel
fahren. Man braucht überhaupt keine Handlung erzählen. Ist vollkommen irrelevant, weil mein Gott.
Das sind immer die Actionfilme der 80er Jahre.
Ja, das kommt dann tatsächlich so vor, aber in Rambo oder so haben sie wenigstens irgendwie noch so
vermeintlichen Grund.
Ja, man weiß irgendwie, warum sie jetzt in die Richtung laufen und nicht in die andere. Und bei dem war es so, wir überfallen jetzt irgend so ein Haus und da ist irgendwie der Bösewicht drin. Warum? Weiß, wieso? Wir wissen, dass der da drin ist. Ist auch schon unbekannt. Und
Also ich gebe 3 Punkte, aber es spielt keine Rolle. Ihr da draußen, wenn ihr sowas mögt, dann werendet ihr ihn garantiert viel besser finden.
3, egal Punkte von mir.
Genau.
Beliebig. Ja. Ich habe diese Woche Cowboys vs. Aliens geschaut.
Oh, lass mich noch eins einfügen. Jetzt weiß ich wieder, was ich auf RTL 2 neulich geguckt hatte. Es passt noch an die Expendables dran. Es war Ultimate Soldier 2.
Was? Warum denn das?
Ich weiß auch nicht. Ich lag auf dem Sofa und habe durchgeschaltet und plötzlich war das da. Und das ist auch, wie heißt der? Der dem du gesagt hast, der ein widerliches Arschloch ist.
Jean-Claude
Van Damme ist der Gute in dem Film und Dolph Lundgren ist der Böse. Und der Gute flüchtet, es sind irgendwie so wiederbelebte Leichen, die zu Supersoldaten umgeknotet werden von irgendeiner bösen Regierungsorganisation und die können sie dann auf Knopfdruck irgendwie zu Superzombies und dann müssen die sich immer was spritzen, sonst wird denen zu warm und dann müsste sich... das ist dann nur der wahllose Plotpoint, der dazu führt, dass sich diese Muskelberge hin und wieder obenrum ausziehen können. Oder dass jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt, Jean-Claude Van Damme, ist so egal, dass ihr noch seinen Namen vergesst, dann auch irgendwann mal nackt rumläuft, aber das ist auch nur von hinten zu sehen. Ja, und dann wird sich am Ende ordentlich in die Fresse gehauen. Das ist echt belanglos. Also ist auch nicht spannend, Mann. Sitzt da so daneben und denkt sich, jo.
Hoffentlich kommt bald wieder Werbung.
Warum habe ich jetzt eigentlich das geguckt und meine Zeit damit verschwendet, aber wenn ich jetzt umschalte für die anderen Filme, ist auch zu spät und dann gucken wir es halt zu Ende.
Also als ich 16 war oder so, habe ich sehr viel Zeit mit einem jungen Mann verbracht, der ein riesen Jean-Claude Van Damme-Fan war und der ihn dann auch mal im Flugzeug getroffen hat und das war für ihn so, ich so, oh mein Gott, Jean-Claude Van Damme. Und dann hat er ihm irgendwie noch die Hand geschüttelt und der hat gesagt,
die Hand gebrochen,
keine Ahnung. Also es war irgendwie so total aufregend für ihn und das war die gleiche Zeit, wo Jean-Claude Van Damme in diversen Interviews dann so Sachen gesagt hat, wie, dass Frauen ja eigentlich sich niemals in anderen Räumen aufhalten sollten als in der Küche und im Schlafzimmer als andere. Und so. Und da hatte ich damals dann mit diesem jungen Herrn, gab es anhaltende Verstimmungen, weil er wirklich also so ein Fan war, dass egal, was Jean-Claude Van Damme von sich gegeben hat, er hat gesagt, er ist der Coolste, ist einfach der Coolste. Ja.
Tja, das sieht ja heute bestimmt auch anders.
Wer weiß, wir reden schon seit mehr als 10 Jahren nicht mehr.
Das wäre doch jetzt mal deine Erfahrung in die Expendables 2 ein Grund, den Kontakt zu suchen.
Ich glaube nicht.
Gut.
Nicht nötig.
Jetzt wolltest du noch von Cowboys vs. Aliens erzählen.
Genau.
Dein Pferd ist dir gestohlen worden und deshalb musstest du Bourbon trinken. So viel habe ich in Twitter gelesen.
Ja, es war irgendwie so. Ja. Der Film ging los, es fühlte sich sofort an, als würde ich Red Dead Redemption spielen.
Ja, so geht er los, ja.
Das ist wirklich so, dieses Cowboy-Gefühl, das war so gut. Und dachte ich so, ja, da könnte man jetzt euch mal...
Der amerikanische Westen, ich brauche Bourbon
zu trinken. Ja. Dann habe ich Bourbon getrunken. Ja, und dann kommen halt diese Außerirdischen.
Hast du White Dog getrunken?
Nein.
Und er hat Maker's Mark 46 getrunken.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich noch... Leia Craig getrunken, aber der ist pur nicht so gut. Der geht eher durchs Fett. Ja. Ja, und dann kommen diese Aliens dazu und ich glaube, ich hätte lieber einen Western geguckt.
Ja, der Western-Teil ist tatsächlich irgendwie netter.
Diese Mischung und dann halt. Also, mich hat er nicht so gekriegt. Und ich habe nicht so viel Bourbon getrunken, dass ich einfach nicht mehr gerafft habe.
Ja, ich habe den damals im Flugzeug nach oder von Japan gesehen. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung, ist auch egal. Und ich habe, glaube ich, damals auch mal irgendwas dazu gesagt in meiner... Ich bespreche alle Filme, alle 7 Filme, die ich im Flugzeug gesehen habe, hintereinander. Kurzfassung. Ging mir auch so. Dieser Teil...
Ich finde die Idee, also als ich den Trailer gesehen habe, ja, was ein toller Film, den muss ich ja sehen. Das ist ja total absurd lustige Idee. Du lässt die, warum sollen die Aliens kommen, wenn wir jetzt in unserer Zeit, warum hätten sie nicht auch zur Wildwestzeit oder zur Steinzeit kommen können?
Ja.
Also, ach nee, zur Steinzeit waren sie da und haben uns gebracht. So war das, ja. Und, diese Voraussetzung
die Idee
war
ist so cool, schön. Ja.
Aber irgendwie, er kriegt dann nicht so richtig die Kurve.
Nee, und passt auch nicht die Tatsache, dass der ganze erste Teil des Films, so dieses Aufeinanderprallen unter dem Einfluss der Aliens, wo sich Harrison Ford und Daniel Craig als die beiden großen Anführer ihrer jeweiligen Folgeschar so ein bisschen in die Haare kriegen, da kommt halt so das klassische Western-Thema. Er ist halt, also Harrison Ford ist halt so der Ultra-Bösewicht, Großgrundlandbesitzer mit üblen Methoden. Und Daniel Craig... da weiß man erst nicht so genau, wer oder was er ist und stellt sich dann aber als feiner Kerl raus, der ordentlich zuhauen kann, wenn es drauf ankommt und auch nicht der Dümmste ist. Und da entwickelt sich eigentlich ein schöner Western so drauf hin, der dann unter dem Druck dieser ständigen seltsamen Effekte, wenn die Aliens angreifen, was sich keiner erklären kann, erstmal lustige Szenen auch produziert und spannende Dialoge und spannende Reibereien zwischen dieser ganzen Gruppe. Und dann kommen sie irgendwann da an diesem Schiff an. Und dann müssen Frauen aus dem Tümpel gerettet werden und stundenlange Pferdeverfolgungsjagden und am Ende klettert man im Schleim rum und so und dann ist alles
Einschub
egal.
Dann ein dieses, ja, das so, bis dann mal zum Schluss wieder.
Ja, und dann wird sich noch mit den Indianern verbündet und dann war es mir dann auch zu viel irgendwie.
Ja.
So, natürlich müssen wir die Indianer auch noch und alle Cowboys und Indianer Seite an Seite Wir reiten mit dem Sheriff und den ganzen Schurken und den gesuchtesten Verbrechern der gesamten Ecke. Alle kämpfen sie zusammen gegen die Aliens. Ja, nee, danke.
Alte Strategie für Diktatoren, oder? Solange du einen Feind von außen hast, kannst du das Volk ein. Na egal, das ist ein anderes Thema. Ja, nee. Ich fand die nicht so berauschend.
Willst du da trotzdem Punkte geben?
Ich gebe 5. Ich habe mich trotzdem besser unterhalten gefühlt als bei Halter bis Wolkig.
Ja, du warst schwer angetrunken, das kam dazu.
Nee. Ich habe das ja nur wegen des Genusses. Ach so. Das war nicht wegen des Alkohols. Dann wirkt er ja auch ganz anders.
Ach so, ja, richtig.
Ich glaube, ihr ist gerade. Was redet ihr für ein Scheiß hier?
Fragezeichen im Gesicht.
Nee, du hast was anderes im Gesicht,
Bob. Was steht denn auf deinem rote Farbe? Was steht denn noch auf deinem Bob Plan?
Rote Farbe im
Gesicht. Bob ist eine Rothaut.
War das etwa eine knaller Überleitung zum nächsten Thema? Oder
weiß nicht, was war das?
Klaus, genau, war doch als beim Aber-Konzert, oder?
Ja, aber auch. Bei der Pixar-Ausstellung.
Genau. Ach so, bei der Pixar-Ausstellung.
Ja. Das ist
noch wir bleiben immer besser bei der Relevanz.
Es war keine Überleitung, es war nur ein...
Oder wolltest du vom Segeln erzählen?
Nee, wenn wir also erst noch die Filmthemen weitermachen.
Ja. Okay, also ich habe mir die Pixar 25 Years of Animation Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn angeschaut.
Oh.
Ja, und... möchte die Frage beantworten, ob das potenziell für andere Filmfans und unsere Hörer
mal,
interessant
Claudia,
sein
lohnt
könnte.
Sich das?
Ja. Also ich
war ein bisschen spät mit der Frage.
Sehr schön.
Das ist eine Ausstellung, ganz kurz. Die ist aus USA hierher gekommen und wird
ja,
jetzt in Bonn gezeigt.
Ja, die hat ja so getourt quasi. Also okay. Im Prinzip wurde die ja, glaube ich, zum 20. Jubiläum ursprünglich konzipiert in weiten Teilen und dann ist sie halt so ein bisschen in der Gegend rumgetourt und dann hat man sie noch mal ein bisschen geupdatet und jetzt ist sie dann in Bonn gelandet.
Ist sie denn da noch ein bisschen? Also können die unsere Hörer das noch schaffen oder?
Ja, sie ist noch eine Weile dort. Ich glaube bis Anfang nächsten Jahres sogar oder so.
Oh.
Und
Sneakboard Betriebsausflug oder?
Ja, ich habe sie jetzt ja schon gesehen.
Dann in Teilen.
Jetzt lasst sie doch mal ausreden. Ich bin also schon gespannt, was man da sehen kann.
Also. Ja, also was man da sehen kann. Einerseits ist so, dass eben die Ausstellung eingefasst wird durch eben, kann man sich auf verschiedenen Bildschirmen kurze Videos anschauen zu eben dem Prozess, wie so ein Film entsteht und dann erklären die einzelnen Beteiligten, was ihre Aufgabe ist und was sie machen und so. Das ist recht interessant. Könnte man eine Menge Zeit mit verbringen. Ich habe da doch eine ganz, also ich habe, würde ich sagen, etwa eine Stunde habe ich tatsächlich damit verbracht, irgendwelche kleinen Videoclips anzuschauen. Man könnte noch viel mehr Zeit da versenken. Ist sehr interessant. Aber wahrscheinlich ist es Material, was man natürlich in weiten Teilen auch vielleicht im Internet oder sonst wo sich anschauen kann. Dann besteht der größte Teil der Ausstellung daraus, dass man Zeichnungen, irgendwelche ja, Aquarelle, Entwürfe, Tonfiguren, was auch immer, aus eben dem Entstehungsprozess von den bisherigen Pixar-Filmen sieht. Und das fand ich sehr interessant. Also es ist alles ein bisschen chaotisch in der Ausstellung. Sie ist nicht so richtig gut geordnet und manchmal versteht man auch nicht so ganz, wie, also es geht alles so ein bisschen eigenartig ineinander über. Sie behaupten zwar, dass sie es nach Filmen sortieren, aber manchmal ist es dann doch nicht der Fall. Und gegen Ende der Ausstellung wird dann auch ziemlich offenkundig, dass sie auch unbedingt die allmöglichen Pixar-Merchandise verkaufen wollen, so dass es einen eigenen Raum am Ende der Ausstellung gibt. Und zwar nicht im Museumsshop, was man ja immer hat, dass man will, sondern es gibt vor dem Museumsshop einen eigenen Raum, wo du durch musst, wo dann der ganze Nippes, Pixar-Nippes verkauft wird.
Konntest du widerstehen?
Nicht ganz.
Hast du einen Monster Inc. Flausch?
Nein, ich habe ein Buch gekauft mit den Color Skripten der Filme bisher, weil ich das so toll fand. Damit war ich überhaupt nicht.
Ach stimmt, wo du ausschneiden wolltest, an die Wand.
Genau. Nageln. Also ich war damit, muss ich zugeben, ich wusste einfach zu wenig darüber, wie so ein Animationsfilm entsteht. Und was mir nicht klar war, war eben, okay, klar ist, okay, es gibt ein Zeichenstadium quasi, wo so entworfen wird. Und dass eben dieses dieses Color Script, dass es ein Entwurf, quasi ein Grobentwurf für die Farbausgestaltung des ganzen Filmes ist, und zwar eben so von Anfang bis Ende, aber in groben Zügen und so. Und dass das eben in einem ziemlich frühen Stadium entworfen wird, um zu sehen, wo geht das alles so hin. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Einmal, weil man eben da so den Film im Grobentwurf schon mal sieht. Und unheimlich atmosphärisch, also häufig auch künstlerisch sehr gut. Also ich finde einfach, dass diese Color-Skripte auch toll aussehen. Und ich
hatte das ist dann, muss ich mir vorstellen, wie ein Comic? Ohne Texteinblendung und so?
Also nicht so in Panels gegliedert, sondern es geht so ein bisschen fließend ineinander über, aber schon unterschiedliche Bilder aus eben dem späteren Film so rausgegriffen. Und es geht vor allen Dingen so um die Farbstimmung und so. Wie
kann ein grüner Dinosaurier vor einer roten Wand langlaufen?
Ja, also, wie werden bestimmte Szenen wirken farblich und sowas. Mhm. Und das fand ich unheimlich toll.
Kannst du das Buch mal mitbringen?
Werde ich mal mitbringen, ja. Also diese Sachen sieht man eben auch in der Ausstellung. Dann sieht man eben, zum Beispiel, wenn eine Figur entwickelt wird, sieht man eben, wie unterschiedliche Künstler dann so ihre Version der Figur. Und dann wird auch in der Ausstellung eben gezeigt, wie sich sowas eben manchmal natürlich auch noch ändert. Also zum Beispiel wurde da eben demonstriert, dass der Sully von Monsters Inc., dass der im Entwicklungsprozess schon dann relativ früh so eine furry creature mit irgendwelchen Hörnern war, aber er hatte Tentakeln, auf denen er gelaufen ist. Und da haben sie dann, also der Prozess ist so, dass es eben Zeichnungen gibt, dann wird in der Regel auch nochmal ein Tonmodell gemacht, damit man von allen Seiten dran schauen kann und so weiter. Und dann gibt es eben die frühen Animationsversionen. Und da haben sie dann festgestellt, dass bei der animierten Version das Problem ist, wenn der die ganze Zeit auf Tentakeln läuft, dann geht zu viel Aufmerksamkeit auf seine Fortbewegung und lockt eben die Aufmerksamkeit weg von seinem Gesicht. Und sie sind dann eben zum Ergebnis gekommen, dass es einfach eine Form von Aufregung erzeugt in jeder Szene, die nicht gut für den Film ist. Und dann wurde eben quasi das alles wieder neu bedacht und dann hat er eben normale Beine im Prinzip bekommen und so. Und da sieht man dann halt so die animierte Version mit den Tentakeln und denkst so, das stimmt. Also irgendwie, das würde nicht funktionieren. Und das hat mich unheimlich fasziniert, dass du eben siehst, wie da gearbeitet wird. Und dann hat mich ehrlich gesagt auch begeistert, wie gut handwerklich und künstlerisch diese Zeichnungen sind. Ja, also das ist eben, man hat ja häufig heute, denkt man so, Animationsfilm, okay, dann machen die irgendwie am Computer, was auch immer und so. Aber wenn du siehst, wie viel Handwerk da einfach im Entwurf und wie viel doch auch künstlerische Vision dahinter ist, das ist schon toll. Also ich meine, es ist so, man sieht da Material, was, wenn einen so dieser Entstehungsprozess ein bisschen interessiert, wirklich toll und faszinierend ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, diese ganze Ausstellung ist schon so eine Werbeausstellung. Das ist auch klar. Also
da gibt's aber wenn ich in eine Pixar-Ausstellung gehe, dann, ja. Wenn ich in eine Coca-Cola-Ausstellung gehe, ist das auch so.
Kommt drauf an, von wem es finanziert ist.
Wenn das Coca-Cola-Museum in Atlanta ist schon...
Klar, aber gut, das ist jetzt aber hier nicht das Pixar-Museum. Ne? Also deswegen könnte man schon denken, dass sie da vielleicht ein bisschen eigenen Ansatz haben. Zum Beispiel ist so ein Zeitstrahl mit der Geschichte von Pixar und ich meine, okay, da ist wirklich jeder Punkt ist irgendwie so Pixar-Beweihräucherung und also bei einem Ausstellungsprojekt, was in der Bundeskunsthalle ausgestellt wird, könnte man auch denken, dass das vielleicht nicht ganz so werbeüberfrachtet ist. Aber okay, ich meine, ich finde, wenn man sich davon ein bisschen... darüber ein bisschen hinwegblicken kann, dann ist es sehr, sehr viel interessantes Material. Und dann wurden auch für diese Ausstellung noch zwei solche speziellen Sachen entwickelt. Einmal ist so eine, das nennt sich, glaube ich, Artscape oder sowas, so eine Installation, eben auf einem riesigen Bildschirm dann, wo quasi aus Zeichnungen und Bildern, die eben im Entstehungsprozess der verschiedenen Filme so gesammelt wurden, wird so zusammenmontiert, dass man quasi so einen Eindruck von den Welten, in denen diese ganzen Filme eben stattfinden, bekommt und das eben in einer großen Installation zusammen. Das ist ziemlich toll. Und dann haben sie was, wie nennt sich das? Zoetrop oder sowas, keine Ahnung, ich kannte das vorher nicht. Und zwar ist es so, im 19. Jahrhundert wurde es gemacht, um eben so einen ähnlichen Effekt zu erzielen wie Animation oder auch wie so ein
Daumenkino,
wo du so eine Scheibe hast, die sich dreht und dann hast du eben diese Figuren, die eben in verschiedenen Stadien dessen, was sie tun, quasi so immer wieder nebeneinander gesetzt werden und dann wird es gedreht und dann wird es mit so einem stroboskopischen Licht, dann bekommst du eben diese...
Man guckt durch so einen Schlitz durch.
Genau. Ja. Und in diesem Fall haben sie wohl das, also es stand da auch, dass sie das ursprünglich aus Japan geklaut haben, basierend auf so einem Totoro Zoetrop, was sie so toll fanden, und sie wollten eben dann auch eins für Toy Story machen, eins mit verschiedenen Toy Story Figuren, und das ist schon richtig toll. Also es ist wirklich, ich meine, man kann sich das im Internet anschauen, wie das so aussieht, aber wenn man dort steht und so daneben steht und dann fängt das an, sich zu drehen, der Effekt ist so fantastisch und ist so magisch, wirklich. Also mir hat der Typ, der da bei der Security stand, der hat mir ein bisschen leid getan, weil es läuft so eine Musik dazu, die echt super ist, aber wenn du denkst, boah, wenn ich hier daneben stehen würde und mir immer wieder diese Musik dann würde ich, glaube ich, wahnsinnig werden, aber ich fand es ganz toll. Also das fand ich wirklich magisch. Und also insgesamt habe ich in der Ausstellung, ich glaube, fast 3 Stunden verbracht war sehr begeistert. Dann war es so, als ich so, dann nach so einer Weile, habe ich gedacht so, boah, das war schon ganz schön Propaganda-Ausstellung. Deswegen inzwischen ist meine generelle Haltung zur Ausstellung so ein bisschen so
aber es sind schon tolle Sachen zu sehen.
Aber es sind tolle Sachen zu sehen. Also wenn einen sowas ein bisschen interessiert, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant. Und als Fan von Pixar, der irgendwie auch, keine Ahnung, generell so eine positive Bindung daran hat wie ich, ist das sehr schön. Ja, gut. Hat mir große Freude gemacht. Ich gebe 8 Punkte oder sowas. Naja, vielleicht 7.
Aber. Tolle Ausstellung, schön.
3 Punkte Abzug für die Gehirnwäsche.
Ein Punkt Abzug auch noch dafür. Ich war fest entschlossen, mir ein schönes Poster zu kaufen, was ich an meine zukünftige Bürotür hängen kann. Aber irgendwie hatten sie da nur so einen Schrott. Also da war nichts Schönes. Und das verstehe ich nicht. Wenn du eine ganze Ausstellung mit tollen Bildern hast, warum schaffst du es dann nicht, ein paar wirklich schöne, interessante Motive, so, und du hast dann nur diese, eben die normalen Kinoposter und sowas. Das fand ich enttäuschend.
Vielleicht dürfen sie nicht rausgeben. Weiß nicht. Oder wollen es nicht.
So. Ja, also fand ich ein bisschen blöd. Okay, das war's. Pixar.
Pixar komplett. Nee, Ausstellung.
Ja, bis...
So viele Punkte, wäre ich fast ein bisschen rot im Gesicht.
Ja, der Bob versucht hier ein bisschen auf The Hangover zu machen.
Vorhin haben wir eine SMS gekriegt vor der Aufnahme. Komm noch ein bisschen später. Nicht erschrecken, bin rot im Gesicht. Dann kommt ihr raus und seitdem haben wir es nicht
Sonnenbrand. Ja.
Leider haben wir das gar nicht rechtzeitig gelesen, bevor der Bob hier zur Tür reingetorkelt kam und uns trotzdem schrecklich erschreckt hat. Nein.
Tja.
Er hat schon im Flur angekündigt, ich habe ein bisschen Sonnenbrand.
Kannst du dich mal ein bisschen näher an Taylor Lautner kleben?
Oh ja. Was, ich soll mit Taylor Lautner und vor der Pinkmann sieht man mich das doch jetzt gar nicht.
Gar nicht, nee. Aber da sieht man nicht, dass du so einen roten Kopf hast.
Das können wir ja nachbearbeiten.
Ja,
genau. Ich glaube, das ist sehr interessant für unsere Hörer, wenn sie hören, wie wir versuchen, ein Foto von Bob zu machen.
Bitte eigentlich, nein,
oh, doch.
Ich möchte so nicht.
Das ist sehr schön. Also dieses Bild werdet ihr vermutlich niemals zu sehen bekommen, aber es sieht sehr lustig aus.
Ihr könnt mir E-Mails schicken, stefan@snippot.de, ich schicke es euch weiter. Aber nur, wenn ihr es auf eurem Blog veröffentlicht.
Nee. Also, ja.
Warum warst du segeln?
Ich war segeln. Ich habe da einen Gutschein geschenkt bekommen, vor geraumer Zeit, zu meinem Geburtstag,
25
zu meinem
letzten.
Und den habe ich jetzt mal eingelöst und war am Edersee segeln, was ich schon immer mal machen wollte. Und wo du gerade gesagt hast, der Security-Mann hat dir leid getan, der da die Musik die ganze Zeit hören musste. Wir sind da mit unserem Segelboot rumgekreuzt und auf dem Edersee fahren ganz viele von diesen Ausflugsdampfern, die an allen möglichen Anlegestellen busladungsweise mit Rentnern überhäuft werden.
Oh, wie schön!
Die Rentner ziehen dann so von Kaffee zu Kuchen zu Ausflugsdampfer, wo sie sich aufs Oberdeck setzen und Kaffee und Kuchen essen und trinken, nehme ich an. Und dann fahren diese Ausflugsdampfer auch mit so etwas anstrengender Musik über den See, und wenn du da auf dem Segelboot bist, dann hörst du das immer nur so mal für 2 Minuten, 3 Minuten, bis der Dampfer wieder so weit außer Weite ist, dass du es nicht mehr hörst. Aber wir haben dann auch so drüber nachgedacht, wenn du da jetzt so arbeitest auf dem Schiff, ey, das würde mich mürbe machen, diese Musik. Aber segeln ist schön, und ich habe mir einen amtlichen Sonnenbrand dabei eingefangen. Erst
ihn sehen könntet.
Am zweiten Tag dann ist mir irgendwann so mittags, wir waren gerade wieder ausgelaufen nach der Mittagspause, ist mir irgendwann klar geworden, oh Scheiße, so wie sich das anfühlt, du wirst dich hier amtlich verbrennen. Aber es gibt halt wenig Schatten auf so einem Boot, wenn es keine Kajüte hat. Und hin und wieder kannst du mal im Schatten des Segels dich verstecken. Dann bist du mal für 2 Minuten oder so im Schatten, bist du zur nächsten Wende. Und dann erfordert das der ganze Vorgang natürlich, dass du an gewissen Stellen sitzt und, weiß ich nicht, Ruder oder gewisse Leinen in der Hand hältst. Und da kannst du nicht beliebig, ach, ich gehe jetzt mal da hinten hinter das Segel, da ist Schatten. Geht dann halt nicht.
Dann sitzt du halt in der Sonne. Das heißt, wenn du dann deinen Segelschein hast, dann können wir mit dir, dann machen wir einen Sneakpot-Ausflug, fahren irgendwo ins Mittelmeer und du segelst uns einmal quer rum.
Bis ich das machen kann, wird es noch eine Weile dauern, aber nicht ausgeschlossen.
Cool.
Aber es wird noch eine wirkliche Weile dauern.
6 Wochen?
Da liegen noch Dutzende Theoriestunden und Führerscheine und was weiß ich nicht alles noch dazwischen.
Du schaffst das.
Ja. Schaffst du. So nächstes Jahr, im September
oder so, hätte ich Zeit. Ziel, ne?
Sneakpot Cruise.
Genau. Ja, mach mal halblang.
Das ist eigentlich schön. Dann nehmen wir jeden Tag eine Folge auf. Und immer wenn wir abends irgendwie an Land kommen, wenn wir Land wieder finden
was sollten. Was tatsächlich schneller gehen könnte, ist, dass wir einen Segelturn auf dem Edersee machen können. Irgendwie binnen mit so einem... Der Edersee ist nicht klein.
Edersee ist doch so, dass man an jeder Stelle wieder zum Land schwimmen kann, oder?
Du kannst das, der Rest hier nicht.
Wieso, wie weit ist denn das?
Wenn er voll ist und du an der falschen Stelle ins Wasser fällst, dann sind das, ist das schon vielleicht mal ein Kilometerchen.
Ein bisschen Kilometer?
Entschuldige mal. Bitte.
Da kann der Stefan,
vielleicht nicht so schnell wie
der Stefan. Der Stefan an Land, holt so ein paar Rettungsreifen, schwimmt wieder zurück, gibt uns die, dann kann das Thema hin und her schwimmen.
Ja. Na gut.
Ein Kilometer.
Ja, vor allen Dingen ist da halt Berufsschifffahrt. Ich weiß nicht, ob man da so gerne durchschwimmen möchte. Wobei uns erzählt wurde, dass es Leute gibt, die das machen. Also es gibt so Leute, die da quer rüber schwimmen.
Es gibt auch einen Triathlon im
Edersee. Und du hast als Segelboot da eh schon immer den Stress, dass du allen möglichen Quatsch ausweichen musst, der eigentlich dir ausweichen müsste. Weil die es alle irgendwie nicht peilen. Aber, und du hast halt diese Dampfer, also diese Ausflugsschiffe. Die sind
so. Den möchtest du freiwillig ausweichen.
Den möchtest du freiwillig ausweichen, wobei die sind, die noch am berechenbarsten sind, weil es sind halt Berufsschifffahrtsleute, die kennen A, die Regeln und B, halten sie sich dran und C, sind die irgendwie nicht dämlich. So Ruderboot- und Freizeitbootkapitäne, die sind da schon, also sie sind teilweise völlig unberechenbar. Da ist dann so, einmal haben wir uns gedacht, na, fahren die jetzt rechts, fahren die links und jetzt dann so ein kleines 5-jähriges Mädchen und kurbelt immer und wenn sie den Anschlag erreicht, kurbelt sie wieder auf die andere Seite und das Boot macht immer so, und denkst du, wo wollen die hin? Wo soll ich jetzt? Soll ich rechts rum, soll ich links rum? Das ist dann schon lustig.
Vielleicht haben sie kein Ziel.
Nee, die hatten auch kein Ziel. Ach und so. Die haben die Kleine kurbeln lassen. Und Vater und also, Mutter saßen hinten, haben sich nicht da weiter dafür.
Das heißt, demnächst gibt es dann mal eine Folge von Bord.
Das ist
bestimmt cool, wenn so die...
Die Saison ist jetzt zu Ende.
So wie heißt die, diese
Sommer ist Seine ja nicht Schoten?
Übrig. Wenn die Schoten an die Mast schlagen?
Schoten gehen nicht zum Mast. Schoten sind an Segeln enden dran. Am Mast Egal. Sind Fallen.
Ja. Aber
als vor 3 Wochen oder 4 Wochen oder wann der Johannes, also mein kleiner Bruder, und ich auf dem Starnberger See ruderten, kam so ein kleines Segelboot vorbei mit einer Dame im Leoparden-Badeanzug. Und wir dachten schon, das war nicht mehr ganz junge Dame, wollen wir das so sagen. Und wir dachten schon so, oh, das ist aber ein schöner Badeanzug. Aber dann, als das Boot uns vorbeikam, sahen wir, dass hinter dem Segel ihr Herr stand, und zwar gänzlich nackt. Und er hat sich auf dem Boot so bewegt, so als könnte ihn niemand sehen. Was? Wieso? Ich bin doch für mich. Und wir rudern da so in ungefähr 15 Meter Abstand vorbei und denken uns so, na, okay.
Kannst du bitte unterdecken, wenn du lang
bist. Ist lustig, wie die Leute sich manchmal so bewegen, als ob kein Mensch sie sehen könnte, auch wenn das wirklich definitiv nicht der Fall ist.
Tja. Ja. Nee, was ich bisher auch nicht wusste, ich bin mal auf dem Bodensee im Motorboot gefahren. Und da auch immer so zwischen den Segelbooten rumgekreuzt und hab mir immer gedacht, naja, das fährt in die Richtung und dann ist ja gut, dann kann ich ja da noch, ich bin ja viel schneller mit meinem Motor, kann ich ja da noch so da vorne vorbeizischen oder so.
Das ist aber super.
Da kann ja nichts passieren. Und jetzt, wo ich mal Segelboot gefahren bin, muss ich sagen, das ist echt unangenehm, wenn die das machen. Weil manchmal, du siehst dem Wasser ja teilweise an, wann da eine Windböe kommt. Das kräuselt sich dann so und du kannst die Windböe richtig auf dich zukommen sehen, auf so einem flachen See, auf dem Meer mag das schwieriger sein, weil da eh mehr los ist, was die Wellen angeht. Aber auf so einem platten See siehst du das ganz gut. Und wenn die Böe dich dann erwischt und du den Kurs einfach beibehältst, dann wird dein Boot einfach schlagartig schneller und legt sich ein bisschen auf die Seite und gibt halt Stoff. Und das ist ja dann auch der Moment, wo du merkst, jetzt macht's mal richtig Spaß. Dann willst du ja nicht gleich wieder lenken und das irgendwie wieder rausnehmen, die Fahrt aus dem Boot. Und dann zischst du los. Und wenn in dem Augenblick irgendeiner von diesen lustigen 5 PS Freizeitkapitänen der Meinung ist, er zieht jetzt vor dir vorbei, der kann nicht mehr Gas geben. Der hängt eh schon voll an der Kette. Und wenn dein Boot dann loszischt und dem halt so schwungvoll auf die Seite zufährt, dann findest du es gar nicht mehr lustig, dass er dir jetzt einfach davor gefahren ist. Das war mir immer gar nicht so klar, wenn ich Motorboot gefahren bin, war ich immer so, der dümpelt da rum, fahr ich jetzt da mal vorne quer. Ja, wenn der in dem Augenblick Wind kriegt, dann ist Schluss mit Dümpeln, dann zischt der los. Aber naja, jetzt habe ich mal die andere Seite gesehen. Ist auf jeden Fall ein schöner Sport, gefällt mir, mache ich weiter.
Auch olympisch wie Curling?
Nee, gut, dafür reicht es in diesem Leben nicht mehr.
Ah ja.
Dann musst du auch beim Segeln mit 6 Jahren anfangen.
Hm, weiß nicht.
Es gibt diese kleinen Knirpse in diesen kleinen Minibooten.
Opti.
Opti, genau. Das ist so eine kleine schwimmende Nussschale mit einem Segel. Hat kein Vorsegel. Und die kleinen gehen da richtig ab.
Ja.
Ja. Ich habe mal ein Video im Netz gesehen, wo ein erwachsener Mann, seines Zeichens Kapitän irgendeines großen Schiffes, versucht hat, mit dem Opti über die Ostsee zu kommen. Das Ding haben sie dann noch irgendwie getunt und ausgebaut und irgendwie versucht, dafür zu sorgen, dass ihm von oben kein Wasser reinlaufen kann in den Mengen. Aber die kleinsten Wellen von der Ostsee, die er irgendwie quer gekriegt hat, sind immer gleich über den Rand drüber, hat er immer gleich 100 Liter Wasser im Boot gehabt. Ich glaube, 2 oder 3 Versuche hat er gemacht und einmal ist er irgendwie 50 Kilometer weit gekommen oder so, oder Meilen. Irgendwann hat jedenfalls nicht annähernd gereicht, einmal abgesoffen mit dem Ding. Da mussten sie ihn wieder rausfischen.
Ja. Während du den Sonnenuntergang auf dem Edersee beobachtet hast, war die Claudia auf dem
Aber-Konzert.
Na, was?
Claudia hat nämlich, müsst ihr Hörer wissen, gerade schon kurz geschlafen. Ich wollte dich jetzt wieder ins Gespräch einbeziehen.
Ach so.
Ja.
Super.
Beim
Nein, es war nicht Aber, sondern es war auch eine Band, deren Namen sich...
Hieß.
Nee. Ja, Bandnamen, also Buchstaben sich aus dem Bandnamen irgendwie da
tatsächlich, der, jetzt steigt der Martin richtig ein hier. Ja, ich war
gestern, der Martin hat auch
gespielt. Ich war gestern Abend auf einem Konzert der Band Bees Village. Und zwar in einem Café in Frankfurt namens Momentemar.
Moment mal, das kannst du aber auch nicht aussprechen, wenn du aus Berlin kommst.
Nein. Und das ist ein ganz kleines Café und dementsprechend war es auch ein sehr kleines Konzert mit auch nicht sehr vielen Zuschauern, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Diese Band habe ich vor kürzerer Zeit entdeckt, die gibt's, weiß nicht, 2 Jahre oder sowas, haben dieses Jahr ihre erste CD rausgebracht und jetzt sind sie anscheinend einigen hier Konzertveranstaltungen und so weiter in Frankfurt doch aufgefallen, spielen öfters mal hier und dort. Die haben, oh, jetzt wird es jetzt ganz gefährlich. Weil jetzt muss Musik? Ich ja sagen, oh, nein, frag mich das nicht, bitte.
Sie machen Musik, was für Instrumente ist ja geil.
Also ich würde es so beschreiben, eine Menge Instrumente, also bis hin zu Ziehharmonika und so weiter. Und sie tauschen es immer wieder so aus. Also vor allen Dingen eine von den beiden Damen spielt alle möglichen Instrumente.
Wie soll ich mir das vorstellen?
Also sie sehen ein bisschen aus.
Trommel auf dem Rücken und Ziehharmonika.
Genau, so sie ist so eine Ein-Mann-Band. Und die sehen so aus, also deswegen finde ich diesen Aber, ich weiß nicht. Sie sehen extrem nach 70er Jahre attraktive Hippies aus, also wirklich lustiger Look. Und sie spielen Musik für Menschen, die alle Bands mögen, die ich mag. ich finde, man hört, dass sie die Shins mögen und Beck und die Beatles und es ist so von allem, was dabei ist, ein bisschen folkig, zum Teil eben auch so ein bisschen psychedelic, was auch immer. Also eine sehr schöne, interessante Mischung, eigene Songs, sehr gute Vocals, singen sehr gut harmonisch zusammen und ich sag's nochmal, sehen extrem gut aus. Und
meinst du,
richtig Spaß.
Meinst du, wir sollten mal in die Pinke Bar,
ne? Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht schon zu groß für uns sind, aber man könnte sie ja mal fragen, ob sie Lust darauf haben. Ja.
Wie viele Leute waren denn beim Konzert?
Also es waren nicht viele da, aber sie haben auch beim Museumsuferfest haben sie auf einer Bühne gespielt und beim Osthafenfest und beim Lüften-Festival haben sie auch gespielt. Mhm. Also sie sind, glaube ich, schon ein paar Veranstalter haben sie jetzt schon so auf dem Schirm. Allerdings kommt es mir auch so vor, als ob sie im Moment versuchen würden, so viel wie möglich überall zu spielen, um eben bekannt zu werden.
Okay.
Wer weiß,
das heißt, unsere Hörer sollten möglichst aufmerksam Podcast hören, und regelmäßig auf unsere Website. Vielleicht
das kündigen wir ein Konzert so an. Ganz toll. Also Sie haben gestern
oder
auch
freundet, gesagt... Oder freundet euch am besten mit uns in Facebook oder Twitter an.
Ja, also Sie haben gestern auch gesagt, dass... Sie haben gestern gesagt, dass es Ihr erstes so Akustik-Set war, aber es passt richtig gut zu Ihrer Musik. Also es war wirklich super. Deswegen, wenn wir die hierher bekommen würden, das wäre...
Akustik, das wäre schon geil.
Super.
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich auch auf dem Osthafenfest war.
Hast du das
Feuerwerk gesehen?
Auf dem Osthafenfest? Nein.
Dann hast du was verpasst. Das hat gekracht. Ich habe gedacht, ja, die reißen die Stadt ab. Das waren Schläge. Richtig geiles Feuerwerk.
Ja.
Ja.
Das auf dem Museumsuferfest war ja mal wieder so ein bisschen so, naja, wie häufig in Deutschland. Gewollt, aber nicht so richtig gekonnt. Aber trotzdem ganz sympathisch. Ja, okay. Also haltet Ausschau nach Bees Village, die hier irgendwie aus dem Frankfurter Raum kommen. Irgendwo aus dem Taunus oder so. Aber spielen, glaube ich, im Moment auch. Also ich habe gesehen, dass sie was in Dortmund und in Köln und Gott weiß wo immer spielen. So. Also sie touren auch ein bisschen im Moment. Und um Martins Opener zu erklären, das mit dem Namen ist, glaube ich, also das Bees, wie die Bienen, aber setzt sich eigentlich zusammen aus den Vornamen der Bandmitglieder, nämlich Benedikt, Eva, Eva und Sascha.
Schön.
Sind die auch irgendwie verschwistert und verpaart?
Ich glaube, zwei sind verheiratet von ihnen, bei den anderen war ich nicht so richtig.
Okay. Das ist der Rock'n'Roll ja schon im Arsch.
Ja,
weißt du, was die nach...
Ach so. Na gut.
Wir sollten den Pinke Bar einladen.
Wir können es Ihnen ja vorstellen. Wir verlinken jetzt einfach den Podcast und schreiben dazu, hier, Bees Village. Dann müssen Sie sich bis Minute 175 durchhören, bis dann endlich was über Sie kommt. Dann sagen Sie, was, Pinke Bar? No way. Aber hier gibt's Alkohol und zwar besseren als anderswo.
Genau. So. Und für die Band? Für lau, oder?
Für die Band für lau und zwar in Mengen, die sie sich, also die können mal bei Ben Shadow anrufen und fragen, wie das so ist.
Die einfach auch die Spielqualität gefährden kann.
Aber dann nimmt keine Hörst auf, ich kann nicht mehr.
Ja.
Gut.
Gut. Okay.
Alle Themen besprochen.
Ja, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche.
Oh, was ist denn hier los? Eine sehr schöne Woche, liebe Hörer.
Ich hatte ein gutes Wochenende, weil obwohl ich gestern Nacht, wir waren ja danach auch noch tanzen und so, und ich hatte ein anstrengendes Wochenende, aber trotzdem so ein Wochenende, was sich so nach Erholung anfühlt. Deswegen, ich bin besser erholt als irgendwann in den letzten Monaten.
Ja.
Und das wünsche ich auch den Hörern und dem Bob.
Wir wünschen euch eine erholsame Woche. Schlaft viel auf der Arbeit.
Tschüss.
Tschüss.